Und es ist nicht möglich, Gott zu lieben, aber alles andere nicht zu lieben. Sondern wenn ich wirklich Gott lieben will, dann verpflichtet ist jetzt das falsche Wort, aber dann kann ich das nur wirklich tun, wenn ich alles andere auch liebe.
Hallo, Frau Xaver.
Servus.
Servus, grüß dich.
Schön, wieder hier zu sein.
Ja, mal wieder, das dritte Mal, dritter Streich. So heute mit einem auch wieder tollen Thema, finde ich. Wir haben uns vorgenommen, über Liebe zu sprechen. Also da bin ich gespannt, wo unsere Folge so hinwandern wird. Aber bevor wir anfangen, du weißt inzwischen ja schon, dass ich exzellente, lustige Fragen stelle. Nein, nicht um es zu groß zu anzukündigen, aber ich habe mir gedacht, ich würde gerne wissen, wenn du ein Fachhandelgeschäft wärst.
Was ich dann wäre.
Genau. Also was könnte man kaufen?
To be honest, ich bin auf dem Weg hier ins Studio, bin ich, und ich hoffe, ihr wart da schon mal in der Mittagspause, an diesem Ramenladen vorbeigelaufen. Mhm. Also nicht für Fensterrahmen und Bilderrahmen, sondern für Ramen, diese japanischen Nudelsuppen.
Ja.
Und ich glaube, ich wäre eine Ramenküche.
Das ist großartig.
Ja.
Ja, finde ich ganz gut. Es gäbe so auch schöne Schalen wahrscheinlich.
Und genau.
So diese lustigen Schöpflöffel.
Schöpflöffel, Stäbchen.
Liebe ist ein riesiges Thema. Ich finde auch sehr schön, weil das auch das Thema ist, das mich auf meinem Weg zu Gott primär beschäftigt hat. Also ich würde sagen, das ist auch so das Thema, was mich irgendwie auf die Suche nach Gott geschickt hat. Weil ich kann mich noch erinnern, wie ich so mit 15 mich gefragt habe, wie kann man eigentlich wahrhaftig lieben? Mhm. Weil ich gemerkt habe, meine Liebe und die Liebe in der Welt ist so an Bedingungen geknüpft. Aber das müsste doch auch irgendwie ohne Bedingungen gehen. Das heißt, für mich war Liebe echt so ein prägendes Thema, das mich bis heute begleitet und auch immer noch jetzt auch im christlichen Weg, wo ich mir denke, wie lieben wir eigentlich? Wie können wir Christus gleichförmig lieben? Und ja, deshalb freue ich mich, dass wir da mal so ein bisschen reintauchen. Wie würdest du eigentlich jetzt erstmal, also ich weiß, es gibt verschiedene Definitionen von diesem Begriff, wie definierst du ihn denn?
Also es gibt eine ganz klassische Definition, die ich aber sehr überzeugend finde und der ich mich, glaube ich, grundsätzlich auch anschließen würde aus bestimmten Gründen, über die wir vielleicht dann noch sprechen können. Und zwar ist das eigentlich das Verständnis von Liebe, was jetzt in unserer christlichen, katholischen Tradition immer ganz prägend war. Und zwar, dass Liebe eigentlich gar nicht so sehr, und das ist vielleicht ein Missverständnis, auch in der heutigen Zeit, dass Liebe gar nicht so sehr was mit Gefühlen zu tun hat, mit Sentimentalem, weil das Gefährliche daran ist natürlich, dass Gefühle sind sehr flüchtig, ne? Die kommen und gehen. Wenn man verliebt ist, merkt man das, glaube ich, am krassesten. Also wie schnell das kommt, wie sehr einen das in Besitz nimmt und wie schnell das aber auch wieder weggehen kann. Ne? Und zumindest jetzt in Bezug auf die Liebe zu Gott, die ja eigentlich ein ganzes Leben lang halten sollte, ne? Oder eben auch in einer Ehe oder auch jetzt in einem gottgeweihten Leben, da geht es ja um was Dauerhaftes, um Treue, auch dann, wenn eben die Gefühle nachlassen, ja, oder vielleicht auch mal Phasen kommen, wo die Gefühle eben nicht stark sind, die positiven Gefühle. Und die klassische Tradition, eben ausgehend vom heiligen Thomas, sagt deswegen, dass Liebe zunächst erstmal etwas ist, was wir wollen. Also das heißt, zu lieben ist nicht einfach nur einem Gefühl hinterherzulaufen, sondern letztlich ein bewusster Akt. Also das heißt, zu lieben heißt, jemanden lieben zu wollen. Und das steht natürlich in einem gewissen Konflikt, wie gesagt, zu so langläufigen Auffassungen, glaube ich, was erstmal Liebe ist. Ein anderes Missverständnis könnte sein, dass man meint, lieben bedeutet immer und notwendigerweise irgendwie freundlich zu sein oder irgendwie so soft oder kuschelig oder immer nett und freundlich zu sein. Ne? Mhm. Und das Gegenteil ist ja manchmal sogar der Fall, würde ich sagen. Mhm. Also biografisch kenne ich das selber. Eigentlich aus meiner ältesten und besten Freundschaft und zu einer Zeit, als wir sogar in der WG zusammen gewohnt haben, war bei diesem Freund, war klar, der hat eine Alkoholabhängigkeit. Mhm. Und wie das für Süchtige halt ist, er wollte immer natürlich Stoff haben Und da könnte man jetzt ja sagen, ja, ihn zu lieben würde bedeuten, natürlich freundlich und nett zu sein, ihn darin dann zu unterstützen und dann irgendwie schön den Wodka Gorbatschow irgendwie mit nach Hause zu bringen und so weiter. Aber da kann natürlich ein Akt der Liebe sein, tatsächlich auch Kontra zu geben, auch in den Konflikt zu gehen, in die Auseinandersetzung. Oder vielleicht ein anderes Beispiel, sehr aktuell und vielleicht noch dramatischer, die Frage nach einem, also ist jetzt wirklich sehr, vielleicht ein bisschen zu pathetisch oder zu groß gegriffen, aber der Krieg in der Ukraine könnte man ja durchaus als einen Akt zumindest der Freundschaft oder der, also auch die Ukraine zu unterstützen, zum Beispiel als einen Akt der Liebe, der Freundschaft verstehen. Nämlich in dem Sinne, dass wir auch als Europa, als Deutschland und so weiter einen Freund, der angegriffen wird, unterstützen und ihm Gutes wollen. Und natürlich ist der Krieg in sich nichts Gutes, ne? Das ist völlig klar, aber zum Beispiel da zu unterstützen, kann durchaus als eine Form von Liebe begriffen werden, auch wenn es halt jetzt nichts mit Freundlichkeit und Nettigkeit zu tun hat, sondern in dem Fall ist es sogar das Schlimmste wahrscheinlich auf Erden geht, nämlich gegebenenfalls sogar Krieg führen zu müssen. Mhm. Also das wären vielleicht ein paar Missverständnisse bei dem Liebesbegriff und die Antwort der Tradition war immer zu sagen, zu lieben heißt lieben zu wollen und zu lieben bedeutet vor allem demjenigen, den ich liebe, ja, in der Freundschaft, in der Liebesbeziehung, auch in der Beziehung zu Gott, dem, den ich liebe, Gutes zu wollen, das Gute zu wollen. Und das wäre der erste Aspekt. Und der zweite Aspekt, so würde Thomas zumindest sagen, ist, dass es dann auch eine natürliche Sehnsucht gibt, mit demjenigen, den ich liebe, eine Art von Einheit herzustellen. Mhm. Und das wäre vielleicht ein Punkt, darauf zu sprechen zu kommen, worüber wir das letzte Mal gequatscht haben, über die Eucharistie. Also das ist zum Beispiel die Heilige Messe, die Eucharistie, die Art und Weise für Gott ist, mit seinen Freunden, mit seinen Jüngern, mit denen, die er liebt, denen Gutes zu wollen, aber auch bei ihnen zu sein, und zwar ganz leiblich, körperlich präsent zu sein unter ihnen. Mhm. Und das ist das, was wir eigentlich ja jeden Sonntag oder auch werktags, wenn wir in die Messe gehen, erleben wir das. Also diesen Aspekt von Liebe, mit dem Geliebten wirklich verbunden, vereint zu sein, und zwar auch körperlich, leiblich.
Ich fände an der Stelle auch gut, kurz zu notieren, weil ich finde, die Assoziation, wenn man Liebe hört, ist schnell, okay, ich denke an eine romantische Beziehung. Also wir leben in einer Zeit, wo wir so viel Filme und Hollywood und Romantik gefüttert bekommen, dass wir denken, ah, Liebe, okay, das ist rosa Wolken und irgendwie so, ich denke auch so dieses weiche Gefühl, das du jetzt gerade als Missverständnis eingeordnet hast. Aber wenn ich an Liebe heute denke, dann verstehe ich auch, dass da so viel mit mehr gemeint ist. Also dass eine Beziehung von Liebe nicht nur eine romantische Liebesbeziehung ist, sondern auch Freundschaft ist unter diesem Begriff einzuordnen. Weil wenn du jetzt sagst, okay, man will irgendwie eine Einheit mit dem, was man liebt, dann kann das auch in der Freundschaft, aber das ist halt nicht derselbe. Genau, da gibt es noch Differenzierungen. Kannst du da vielleicht kurz ein bisschen was dazu sagen? Diese Differenzierungen von, was gibt es denn für Lieben?
Für Lieben, das ist ein lustiger Plural irgendwie. ja, wahrscheinlich ist also dieser zweite Aspekt, also mit demjenigen, das ich liebe, vereint sein zu wollen, da gibt es wahrscheinlich gravierende Unterschiede. Ne? Yeah. Also tatsächlich in einer Liebesbeziehung geht es ja sogar wirklich bis hin zu physischem Vereintsein. Bei einer Freundschaft ist es natürlich was anderes. Also da ist es vielleicht ein biografisches Vereintsein. Ne? Also dass man einfach große Teile des Lebens zusammen verbracht hat. Vielleicht auch einfach, dass man die Perspektive auf die Welt, die Perspektive auf bestimmte Dinge in der Welt, was einem wichtig ist, auf Werte und so weiter, dass man die teilt, dass man sich da nahe ist oder so. Das könnte ich mir vorstellen. Mhm. Also ich würde sagen, wahrscheinlich kann man darüber ganz gut das differenzieren. Mhm. Aber das Grundmoment, nah zu sein, präsent zu sein, ist anders. Und das würden wir auch bei der Eucharistie zum Beispiel sagen. Also Christus ist natürlich anders jetzt uns präsent oder auch Gott ist anders hier, auch hier im Studio jetzt gerade gegenwärtig, als zum Beispiel zwei Menschen, die einander lieben. Hm. Das sieht anders aus, aber das Grundmotiv, präsent zu sein, das ist, glaube ich, das Gleiche.
Mhm. Voll. Ja, ich hab auch vor kurzem, ich bin ja ein großer C.S. Lewis-Fan, ich habe vor kurzem ihn gelesen und ich fand es auch cool, wie er die klassischen griechischen Unterschiede macht zwischen Philio, Eros und Agape. Mhm. Und dann gibt es noch einen vierten, die Nahbarkeit oder Attraction heißt es auf Englisch. Ich weiß nicht, wie man es jetzt genau, wie es im Deutschen übersetzt wird. Ich habe ihn auf Englisch gelesen. das fand ich irgendwie auch schon mal spannend. So, okay, es gibt irgendwie da diese unterschiedlichen Formen und genau, aber dieses Grundmoment, wie du sagst, ist dasselbe, denke ich, was eigentlich dann diese Kraft der Liebe ist und diese Definition von dem anderen Gutes wollen. Da stelle ich mir jetzt auch die Frage, also jetzt, du hast das Beispiel von deinem Kumpel da gebracht, der den Alkohol wollte, und er hat wahrscheinlich da schon was für, also ich weiß nicht, wie bewusst es ist, aber wenn man was macht, dann denkt man ja auch, dass es irgendwo gut für einen ist. Also man macht ja nicht willkürlich Dinge, die man glaubt, sind super schlecht für einen selber, sondern irgendwo findet man da ja was, was man glaubt, ist gut. Und jetzt hast du eine andere Auffassung, was für ihn gut wäre. Und ich finde, es ist schon auch oft eine Spannung, so wie weit das geht, wie weit kann ich da dem anderen Gutes wollen, wie ich meine, dass es gut wäre. Und der andere sieht eigentlich was anderes als gut, was ich offensichtlich als schlecht empfinde. Also wie, genau, was ist das Gute?
Also erstmal hast du natürlich völlig recht. Ich glaube auch wirklich also gerade bei Freundschaften ist natürlich die Gefahr relativ, also kann die Gefahr wirklich groß sein. Ich kenne das selber aus meinem Leben, dass ich dann selber meine, ich wüsste, was für den anderen gut ist. Und dann muss er es ja nur noch annehmen. und dann gibt es manchmal komischerweise Widerstand und andere Vorstellungen und dann gibt es Konflikt. Also von daher, das ist natürlich das Schwierige. Was heißt es eigentlich, was ist genau das Gute, dass ich dem anderen wollen soll, wenn ich lieben will? Ja, wie genau schaut das eigentlich aus? Und natürlich kann das Gute, was ich jemandem im Lieben will, das kann natürlich in den einzelnen Situationen auch komplett unterschiedlich aussehen. Das kann in einer bestimmten Situation, ich erinnere mich an eine Situation vor ein paar Monaten, wo es etwas, da haben wir uns getroffen, es gab was zu feiern und wir haben sofort Sekt bestellt. Ja. Da ist zum Beispiel, sich Alkohol zu organisieren, ein gutes Mittel, um auch Freundschaft Ausdruck zu verleihen. Jetzt im anderen Fall mit meinem besten Freund, der jetzt alkoholsüchtig ist, wäre halt eine Flasche Sekt zu bestellen genau das Falsche. Ja. Ja? Also das heißt, das ist wirklich mal kontextabhängig. Von daher, und da merken wir schon, dass in dieser Tradition natürlich wichtig ist, dass wir auch immer wieder unseren Kopf einschalten und eben dann überlegen, den Kontext analysieren, natürlich auch die verschiedenen Faktoren mit einkalkulieren, was ist denn jetzt tatsächlich das Gute. Ne? Trotzdem ist, glaube ich, die Grundfrage, die du jetzt gestellt hast, also was ist das Gute, die ist natürlich ganz wichtig, denn wenn wirklich diese klassische von Thomas her in dieser katholischen Tradition, ich vermute oder bin mir sehr sicher, dass auch Lewis genau in dieser Tradition steht, also wenn zu lieben bedeutet, dem anderen das Gute zu wollen, dann muss man irgendwie eine Ahnung davon haben, was eigentlich das Gute ist. Weil das Gute kann halt nicht immer nur sein, das, was man jetzt gerade irgendwie attraktiv findet oder so. Weil das kann halt auch dann trügerisch sein. Ne? Und das heißt, über die Frage müsste man sich dann Gedanken machen. Und das hat natürlich die Tradition, aus der wir kommen. Mhm. Also die hat sich genau diese Frage gestellt, was ist denn das Gute? Und die Antwort ist auf den ersten Blick total einfach. Also fast schon primitiv wirkt sie auf den ersten Eindruck. Weil jemand wie Thomas würde einfach sagen, das Gute ist das, was wir wollen. Und dahinter steckt eine Vorstellung, dass wir Menschen, die wir aus Leib und Seele bestehen, dass wir eigentlich zwei Grundvollzüge des Daseins haben. Nämlich, dass wir auf der einen Seite denken, wir haben Verstand, der in uns quasi wirkt und operiert. Und der hat ein bestimmtes Ziel und richtet sich aus, nämlich auf die Wahrheit. Und das ein anderes Vermögen, ein anderer Motor in uns ist der Wille. Und der für Thomas ist immer, und auch für Aristoteles, den alten Griechen, ist immer ausgerichtet auf das Gute. Es gibt, ich weiß nicht mehr, ehrlich gesagt, von wem, aber es gibt eine relativ berühmte Darstellung, wie diese beiden Dinge zusammen wirken eigentlich. Also dieser Verstand in uns und der Wille, das, was auf die Wahrheit ausgerichtet ist, was auf das Gute ausgerichtet ist. Und zwar ist das eine Darstellung einer Kutsche mit einem Kutscher und Pferden. Und die Analogie ist so ein bisschen der Kutscher, der blickt in die weite Landschaft und der sieht den Weg, wo es hingehen soll. Das ist die Vernunft, die wägt ab, ne? Was für Ziele sind eigentlich gut, die ich dann wollen soll. Während der Wille im Grunde wie die Pferde ist, die Pferde bringen das Ganze in Gang und ziehen den ganzen Karren auf das Ziel, was die Vernunft davor als Ziel festgelegt hat. Also im Grunde wie der Motor, die Vernunft legt das Ziel fest und der Wille ist der Motor. Okay, und dann kann man ja tatsächlich sagen, okay, dann ist das Gute das, was wir wollen. Und jetzt ist aber das Problem, das, was schon aufgetaucht ist, jetzt mit dem Freund zum Beispiel, mit der Sucht.
Ja.
Ja, der will natürlich, der will die Flasche Wodka, obwohl das objektiv eben nicht gut ist. Und das ist natürlich die Frage, wenn der Wille immer das nach dem Guten strebt, immer dahin sich quasi bewegt, den Karren in die Richtung zieht, wie kommt es dann eigentlich, dass wir Schlechtes tun? Mhm. Also sei es jetzt als Alkoholiker Alkohol zu trinken. Oder ein Beispiel aus meinem eigenen Leben. Ich habe noch in der Oberstufe war ich relativ begabt im Spicken. Jetzt müsste man mir wahrscheinlich das Abitur dann irgendwie aberkennen, aber es wäre sowieso nur ein NRW-Abitur, also es ist sowieso wenig wert. Also manche Klausuren habe ich wahrscheinlich bestanden, nur weil ich gespickt habe. So ist es natürlich völlig klar, das ist nichts Gutes und trotzdem habe ich es in dem Moment gewollt. Und das ist natürlich eine Schwierigkeit. Wie können wir also erklären, wenn das Gute das ist, was wir wollen, dass wir dann manchmal Schlechtes tun? Ne? Mhm. Und die Antwort dieser Tradition ist, dass das tatsächlich damit unserem Verstand zusammenhängt, dass wir uns entweder selber einreden, dass eigentlich etwas Schlechtes etwas Gutes ist, das dann der Wille sofort anstrebt, oder dass wir uns im Hinblick auf das, was wir als Ziel ausmachen, einfach irren. Mhm. Wir können da einfach Fehler machen. Wir können später auch einsehen, oh Gott, das, was ich da gewollt habe, das ist gar kein Gutes. Und bei dem Spicken ist es ja relativ klar. Ich hatte natürlich die Ambition, weniger zu lernen. Das habe ich als ein Gutes für mich erkannt. Ja. Da konnte ich andere tolle Sachen machen. Ich wollte halt unbedingt durch die Klausur, damit ich irgendwie das Abi schaffe, damit ich irgendwelche Träume realisieren kann und so weiter. Also das waren natürlich die Güter, die guten Dinge, die mich offensichtlich angezogen haben und wo meine Vernunft dann bereit war, sich insofern zu irren und zu sagen, okay, dann lege ich jetzt meinem Willen das mal als Ziel hin. Und dann ist sofort mein Wille daraufhin losgetobt. Ja. Also so kann man dann trotzdem erklären, warum wir manchmal dann auch Schlechtes tun. Obwohl der Wille grundsätzlich zumindest auf das ausgerichtet ist, was die Vernunft dem Willen als etwas Gutes verkauft oder vorlegt.
Würde bedeuten, dass wir eigentlich in allem, was wir tun, vermeintlich was Gutes sehen. Also so quasi was Gutes meinen zu finden.
Genau. Und darin können wir uns aber, das kann richtig sein, dass da tatsächlich was Gutes drin ist. Und da können wir uns aber eben auch dann täuschen. Und das ist der Grund dann, warum wir manchmal Schlechtes tun.
Und wie weiß man dann, ob man jetzt gerade das Gute wirklich will oder sich täuscht? Mhm.
Also das ist sicher, sowas wie Lebenserfahrung spielt da sicher rein. Und einfach den Gebrauch von, auch von tatsächlich von Vernunft. Ne? Also ich meine, die Fähigkeit, die ist in uns reingelegt, spielt ja auch einfach, oder ist ein wesentlicher Punkt, in dem wir Gott ähnlich sind, in dem sich unsere Gottebenbildlichkeit ausdrückt, dass wir in der Lage sind, vernünftig zu denken und eben zum Beispiel auch aus Gefühlsgemengelagen, also die ja manchmal wie so ein wilder Ozean wirklich heftige Wogen sind, die uns hin und her reißen können und natürlich dazu führen können, dass wir uns dann auch mal irren, dass wir einen Step zurückgehen und versuchen, so klar und nüchtern wie möglich mit der Vernunft eben das einzuordnen, um wirklich auszumachen, ist das tatsächlich ein Ziel, was jetzt mein Wille anstrebt, das wirklich ein gutes Ziel ist oder ist es doch ein schlechtes? Und dafür habe ich natürlich die Verantwortung. Also ich meine, da beginnt auch unsere Freiheit und damit auch unsere Verantwortung. Katholisch würde man jetzt einfach sagen, das hat ja auch was mit Gewissensbildung zu tun zum Beispiel. Ne? Mhm. Und dafür sind wir mitverantwortlich. Das ist nicht einfach ein Automatismus, sondern das müssen wir trainieren. Da müssen wir uns gute Gewohnheiten aneignen. Genau.
Ich muss gerade irgendwie bei dem, was wir jetzt, also ich will nicht zu weit abschweichen vom Thema Liebe, aber ich muss gerade, wie du das beschreibst, dran denken, an einen Teil von meiner Bekehrungsgeschichte. Nämlich hatte ich eine Erfahrung mit in Südamerika, wo ich bei einem Schamanen war und da habe ich eine Droge genommen, ja. Und das ist so eine halluzinogene Droge gewesen und ich habe da paradiesische Szenen gesehen. Und damals war ich so, wow, das ist total schön und das ist paradiesisch und es war total schön, Liebesgefühle und alles total wolkig und toll. Und ich habe mich voll verbunden mit allem gefühlt und voll die Liebe gefühlt. Und später, wie ich dann Gott kennengelernt habe, habe ich ihn manchmal gefragt, was war das denn? Also ich habe auch eine Frau, die mich begleitet hat, gefragt, kannst du mir das erklären? Gott ist ja irgendwie die Liebe, aber ich glaube, Drogen sind schlecht. Was war das denn dann? Und sie hat mir damals dann gesagt, bete einfach und frag Gott, dass er es dir zeigt. Und da hatte ich dann so eine Erfahrung von einem Traum, wo ich nochmal dort mich vorgefunden habe und es war wie so entmaskiert. Und es war so diese Erfahrung von, ich musste auch an die Bibelstelle damals denken, der Teufel kommt maskiert als Engel des Lichts. Und ich bin von diesem Traum aufgewacht und es war für mich so, ach, ich habe mich getäuscht. Weißt du, so das war sehr nahe an dem, was eigentlich gut ist, aber ich habe mich getäuscht, weil es so nahe dran war. Und für mich ist das irgendwie was sehr Spannendes, dass selten, glaube ich, sind Dinge, die vielleicht jetzt nicht das Gute für uns sind, komplett absurd. Weißt du, wie ich meine? Mhm. So, die wenigsten denken sich jetzt, okay, ich werde jetzt heroinabhängig, weil ich es cool finde und es sicher gut für mich ist. Sondern die Nuance, die uns quasi fehlleitet, ist oft ganz fein. Ja. Und die Abweichung von dem, was eigentlich gut ist, ist so subtil, dass wir uns eben täuschen können, genau, in dem, was wirklich gut ist, finde ich. Also es soll jetzt vielleicht ein langes Ausholen, um diesen Punkt zu machen, aber es ist selten eben, ich springe keine Ahnung, diesen Berg jetzt runter ohne Fallschirm oder gehe wandern. Ja. Sondern so die Nuancen sind so fein, deswegen brauchst du eine gute Unterscheidung der Geister irgendwie.
Und ich fand das Wort sehr schön, was du gebraucht hast, Demaskierung.
Mhm.
Und darum geht es letztendlich, ne? Also zu schauen, die Dinge, die ich dann quasi meinem Willen vorlege, sodass man sich darauf hin ausstreckt und zubewegt, dass ich da schaue, sind das Masken, sind das Rollen, sind das, oder ist es schon das Wirkliche, ne? Und das Problem ist natürlich, dass wir Menschen schon auch dazu neigen, eine Tendenz in uns haben, sogar ja vor uns selber manchmal Masken anzulegen, yeah, und so weiter, ne? Und das ist tatsächlich ja auch eine, ich glaube, wirklich auch ein geistiger Prozess im Letzten und auch ein Prozess, also der auch in der mystischen Tradition oder so, es wird ja auch als Reinigung und teilweise auch als nicht angenehmer Prozess natürlich empfunden, diese Masken sich entweder selber zu nehmen, durch andere Menschen nehmen zu lassen, denen man vertraut, und im Letzten auch von Gott nehmen zu lassen. Und sich, Guardini hat so ein wunderbares Buch geschrieben, Die Annahme seiner selbst.
Hm.
Das klingt so unspektakulär, aber er beschreibt auf dutzenden Seiten, was für ein anstrengender Prozess es ist, sogar sich selber, bei sich selber die Maske abzunehmen und damit irgendwie klarzukommen, was dann zum Vorschein kommt.
Mhm.
Und das ist, wie gesagt, eine Herausforderung, und ich glaube, dass in jedem menschlichen Leben ist das schwierig. Und trotzdem ist es eine Herausforderung, die wir durch eigene Anstrengung und, so glauben wir als Christen halt, auch mit Hilfe Gottes schaffen können.
Mhm.
Das heißt, kurzum gesagt, es ist nicht unmöglich, tatsächlich das Gute von den Maskierungen zu entblättern, um es dann tatsächlich anzustreben.
Mhm.
Ich meine, wir leben natürlich in einer Zeit, wo die Vorstellung, es gibt ein Gutes, die wird natürlich kritisch beäugt.
Mhm.
Weil heutzutage die meisten wahrscheinlich ja sagen würden, es gibt so viel Gutes, so viele Güter, wie es Menschen gibt. Und das ist eben letztlich relativ. Man muss das im Kontext immer betrachten. Und letztlich muss auch jeder das für sich selber entscheiden. So was wie das objektive Gute kann es nicht geben.
Mhm.
Das wäre ja auch bevormundend, ne?
Genau.
Weil, also das ist dann eine heikle Kiste. Jetzt sind solche Gedanken keineswegs neu. Also auch das kannten sowohl die alten Griechen, die sich über dieses Thema Gedanken gemacht haben, als auch jetzt zum Beispiel die mittelalterliche Tradition in christlicher Färbung, kennen das Phänomen, ne? Aber ich finde, es gibt eigentlich ein ganz schönes und auch sehr plausibles Argument, das schon Aristoteles entwickelt und was dann unter anderem von Thomas dann eben weiter tradiert wird, weitergegeben wird, dass das so nicht stimmen kann. Und zwar, wenn wir nochmal zurückkehren zu diesem Beispiel mit dem Spicken, dann kann man sich ja schon, also oder stelle ich mir die Frage, warum habe ich es gemacht? Und die Antwort ist da jetzt relativ simpel, weil ich halt die Klausur bestehen wollte. Und dann stehe ich vor dem nächsten Punkt, okay, warum hat sich mein Wille auf das Bestehen der Klausur ausgerichtet? Was, what for? Irgendwie einen Studienplatz zu bekommen.
Mhm.
Dann kann ich wieder fragen, warum, damit will ich einen Beruf ergreifen, warum, ein Haus, bla bla bla. Also wir sehen, da hängt im Grunde so eine ganze Kette von anderen guten Dingen, die ich anstreben möchte, hängt da dran. Und jetzt das, was Aristoteles schon in der nikomachischen Ethik dann fragt, ist, hey, könnte es denn sein, dass diese Kette unendlich lang wäre? Dass die im Grunde kein Ende kennt, sondern das Leben im Grunde einfach nur daran, fast so wie bei Sisyphus, ja, darin besteht, oder wie die Frau am Jakobsbrunnen, wäre Christus nicht gekommen, ja, die jeden Tag immer zum Brunnen marschiert, Wasser schöpft und das Gefäß ist aber löchrig, das Wasser geht verloren, sie ist wieder durstig am nächsten Tag. Ne?
Mhm.
Also kann es sein, dass diese Kette unendlich lang ist und wir hangeln uns das ganze Leben einfach immer nur von einem zum anderen. Und da sagt Aristoteles, ich glaube, er hat dafür schon einen guten Grund und eine gute Intuition und Einsicht, er sagt, nein, es zwingt uns eigentlich dazu anzunehmen, dass es am Ende dieser Kette etwas geben muss, also ein Gutes, was wir nicht mehr nur anstreben, um damit wieder ein nächstes zu erreichen. Also so wie beim Abitur, das strebe ich im Grunde, das ist ein Gut in sich, aber ich strebe es an, um damit ein nächstes Gut zu erreichen.
Mhm.
Und Aristoteles sagt, wir haben überhaupt nur die Kraft und die Motivation, uns auf diese ganze Bewegung einzulassen, auf diese ganze Kette, wenn wir am Ende wenn wir eine Ahnung davon haben, dass es am Ende etwas gibt, ein Ziel, was wir um seiner selbst willen anstreben und nicht mehr wieder, um damit was anderes zu bewirken. Und dass dieses letzte oder höchste Gute, so sagt Aristoteles, tatsächlich nicht mehr Mittel für was anderes ist, sondern ein Gutes in sich ist. Und dass, wenn wir dieses Gute dann erreichen, tatsächlich die Kette durchwandern bis zu ihrem Ende, sagt er dann, dass wir dann die sogenannte Eudaimonia erlangen, also eine Form von Glücklichkeit. Im Lateinischen wurde es dann mit Glückseligkeit eigentlich sogar übersetzt, dass die sich dann einstellt, weil dann tatsächlich im Grunde, was Augustinus sagt, wir sind unruhig und unsere Seele ist unruhig in uns, bis sie Ruhe findet. Und Aristoteles war ja noch kein Christ, würde halt sagen, bis unsere Seele Ruhe findet in einem Gut, in einem letzten Gut, das ich nur um seiner selbst willen genießen kann und nicht dann rastlos wieder weiterhechten muss. Ne? Mhm. Sodass man, glaube ich, mit dieser Argumentation von Aristoteles schon dafür argumentieren kann, dass es ein tatsächlich objektives Gutes und sogar letztes Gutes geben muss. Mhm. Weil wenn es das nicht gäbe, würden wir uns gar nicht erst auf die Suche nach diesen Zwischenzielen quasi begeben.
Mhm. Ja, spannende Argumentation. Und das würden wir jetzt Gott nennen.
Genau, das ist dann der nächste, und da wird es, ich muss dich jetzt schon etwas vorwarnen, da wird es leider ein bisschen technisch, aber nicht so sehr.
Schnall mich wieder an.
Das ist auch nur ganz kurz.
Kommt kurz der Dominikaner durch.
Weil, ja, wir können nicht anders, ist so. weil also natürlich die christliche Tradition mit diesem höchsten Gut des Aristoteles tatsächlich klar ist, das kann nur Gott sein, das muss dasselbe sein. Und da gibt es natürlich auch ein Argument, was man anführen kann, dass das nicht einfach nur irgendwie eine nette Vorstellung ist. Und Thomas macht das sehr explizit. Er sagt nämlich, dass wir uns tatsächlich, wir können Schlechtes tun, auch wenn unser Wille nur das Gute möchte. Und wir haben ja gesehen, das liegt daran, dass wir uns irren können.
Genau.
Und wir können uns halt irren, weil unser Verstand ist ja endlich. Ja? Mhm. Der ist endlich, der ist auch letztlich durch Leidenschaften, durch Emotionen und so weiter natürlich auch mit quasi ist eingebettet darin, ne, und kann sich deshalb schnell verändern und so weiter. Deshalb können wir uns irren. Aber für Thomas ist klar, Gott kann sich natürlich nicht irren. Mhm. Ja? Denn zu irren bedeutet natürlich irgendeine Art von Mangel oder von Unvollkommenheit und das können wir von Gott nicht sagen. Das heißt, deswegen ist für Thomas klar, Gott kann sich nicht irren und weil er sich nicht irren kann, kann er tatsächlich auch in einem objektiven Sinne niemals Schlechtes tun, sondern tut immer das Gute. Und zwar das objektiv Gute, nicht nur das, was er als gut eingesehen hat. Ne? Mhm. Und jetzt kommt dazu noch etwas anderes, dass Thomas nicht nur sagt, Gott tut immer und also ist immer gut, weil er sich nicht irren kann, sondern dass Gott nicht nur gut ist, sondern Gott ist das Gute selbst. Und das Argument dafür ist, dass Thomas der Überzeugung ist, dass es in Gott, anders als in allen anderen Dingen in der Welt, keinerlei quasi Mischung gibt von Bestandteilen. Also zum Beispiel gibt es für Thomas in Gott keine Mischung von, so wie bei uns. Wir haben bestimmte Dinge schon realisiert in unserem Leben, bestimmte Talente ausgepackt, ja, die haben wir entwickelt durch Training und so weiter. Und manches ist in uns noch als Potenzial drin. Und das schlummert da und wartet in Zukunft, ne, dass wir das realisieren. Und zum Beispiel, das wäre eine Form von Komposition oder von Mischung, von Komplexität in uns, dass wir irgendwie aus Dingen bestehen, die wirklich sind und Dingen, die noch nicht verwirklicht sind, die reine Potenziale sind. Und schon so eine Komposition kann es nach Thomas in Gott nicht geben. Es kann auch keine, natürlich, das ist ganz offensichtlich keine Komposition im Sinne von Körper und Seele geben. Wir bestehen aus Körper und Seele. In Gott kann es diese Komposition nicht geben. Und jetzt im Hinblick auf diese Eigenschaft, gut zu sein, gibt es in Gott noch nicht mal quasi den Unterschied zwischen demjenigen, der eine Eigenschaft hat und der Eigenschaft selbst. Ja? Mhm. Also wir könnten ja sagen, Stefanie ist gut. Dann haben wir immer noch eine Unterscheidung zwischen quasi der Trägerin der Eigenschaft, die Eigenschaft hat, und der Eigenschaft selbst. Mhm. Und Thomas sagt, weil Gott absolut einfach ist, können wir in ihm noch nicht mal diese Form von Trennung, Unterscheidung zwischen Gott und der Eigenschaft ist gut denken, sondern auch das ist dasselbe in Gott, fällt zusammen. Mhm. Weswegen aufgrund von Gottes Einfachheit eben Gott nicht nur gut ist, sondern er ist das Gute selbst. Mhm. Und das ist im Grunde der, sagen wir mal, der Clou, wie dann eben jetzt christliche Theologen wie Anselm oder wie Thomas es schaffen, aus diesem höchsten Gut des Aristoteles, was wir als Endpunkt brauchen, damit wir überhaupt erklären können, warum wir uns auf die lange Reise auf diese verschiedenen Zwischengüter begeben, dass dieses höchste Gut tatsächlich der Gott ist, den wir anbeten und den wir im Glauben verehren.
Wenn Gott das Gute ist und Lieben das gute Wollen ist, wie kann man dann Gott lieben?
Ja, das ist eine gute Frage. Also zunächst einmal, wenn wir jetzt im zwischenmenschlichen Bereich bleiben, da glaube ich, kann man das ja dann ganz gut lösen, dass man sagt, zumindest für uns Christen, heißt dann, einen anderen Menschen zu lieben, ihm das Gute zu wollen. Und wir haben dann erkannt mit der Tradition, dass dieses Gute ein letztes Gutes sein muss. Mhm. Und dass dieses letzte Gut eben Gott ist, dass wir dann eigentlich sagen, wenn ich jemanden wirklich lieben will, dann wünsche ich, dass der, den ich liebe, tatsächlich etwas mit dem Guten schlechthin, das Gott ist, also mit Gott, in Kontakt kommt. Mhm. Aber deine Frage war jetzt ja, wie ist es dann mit der Gottesliebe? Ne? Mhm. Und tatsächlich, also Thomas stellt sich auch die Frage, weil es macht auf den ersten Blick keinen Sinn, weil jetzt Gott das Gute zu wünschen und das Gute ist Gott, also müsste ich Gott wünschen, das macht irgendwie keinen Sinn. Und Thomas sagt dann, dass das höchste Gut für Gott tatsächlich das Wohlergehen aller anderen Dinge ist. Mhm. Das heißt, Gott erfreut sich am allermeisten, wenn es all dem, was er geschaffen hat, wenn es dem gut geht. Das heißt also, wenn wir jetzt Gott lieben sollen, dann sollen wir auch in diesem Fall dem Geliebten, also Gott, das Gute wünschen wollen. Mhm. Und dieses Gute bedeutet das Gute aller anderen. Mhm. Und hier sieht man eigentlich ganz schön, wie in der christlichen Tradition deswegen Gottes und Nächstenliebe so eng zusammenfallen. Weil es ist im Grunde nicht, oder nicht nur im Grunde, es ist nicht möglich, Gott zu lieben, aber alles andere nicht zu lieben. Sondern wenn ich wirklich Gott lieben will, dann kann ich das nur wirklich tun, wenn ich alles andere auch liebe.
Cool. Ja, sehr cool. Ich will jetzt gleich noch auf die zwischenmenschliche Liebe ein bisschen mehr eingehen, aber davor will ich noch fragen, weil wir jetzt die Gottesliebe, okay. Aber ich war erst vor kurzem in einem Gespräch über Selbstliebe und ist ja gerade auch sehr in. Was würde jetzt in dem Kontext Selbstliebe bedeuten? Mir selber Gott wollen oder was?
Wir könnten vermuten, dass jetzt so Leute wie Thomas im 13. Jahrhundert, die hatten damit halt noch, weil das ein ziemlich gegenwärtiges Phänomen ist, so mit Selbstachtsamkeit und was weiß ich, dass das und Annahme seiner selbst und so, dass das für die Leute damals irgendwie uninteressanter wäre. Aber das stimmt so nicht. Also auch Thomas hat sich tatsächlich über diese Frage Gedanken gemacht. Und der Vorteil jetzt seines Konzeptes von Liebe oder seines Verständnisses ist diese Zweiteiligkeit. Und wir hatten gesagt, der zweite Aspekt des Liebens für ihn bedeutet, mit dem, den ich liebe, vereint sein zu wollen, beisammen sein zu wollen. Und man, wenn man das jetzt auf die Selbstliebe überträgt, dann macht das vielleicht mehr Sinn. Also, dass ich es schaffe, wenn ich mich selber lieben will, dass ich es schaffe, dass ich wirklich mit mir, wir würden wahrscheinlich jetzt modern sagen, im Reinen bin mit mir, mit mir identisch bin. Also eine Einheit schaffe zwischen mir und mir. Das klingt jetzt eigentlich bescheuert, aber wir kennen natürlich jetzt so Phänomene wie, also Persönlichkeitsstörungen, wie Schizophrenie, wo eben genau diese Identität des Ichs gestört ist. Mhm. Ja, also wo ich nicht bei mir selber bin, sondern plötzlich entsteht dann noch etwas Zweites, vielleicht sogar etwas Drittes und so weiter. Das heißt, die Integrität der Persönlichkeit, die zu wollen, wäre dann ein Akt der Selbstliebe und ist natürlich eine Voraussetzung für die anderen Formen des Liebens. Weil wenn ich an der Stelle diese Integrität nicht herstellen kann, dass ich bei mir selber sein kann und das auch möchte, ich glaube, auch wirklich im Everyday Life wäre ich dann nicht fähig, mich wirklich dem anderen zuzuwenden und ihm Gutes zu wollen. Und im Letzten auch noch nicht mal mich dann Gott zuwenden zu können. Deshalb wäre das ein integraler oder im Grunde die notwendige Bedingung, die zwar noch nicht ausreichend ist dafür, dass ich dann den anderen liebe oder Gott liebe, aber es wäre wirklich die Bedingung, die geschaffen sein muss erstmal, um liebesfähig zu werden. Und ich glaube, also ich kenne mich jetzt in diesen aktuellen Thematiken nicht so wahnsinnig gut aus, ne? Aber zumindest was ich so aus dem Freundeskreis mitbekomme und so weiter, finde ich diesen Akt, oder vielleicht hat man das lange Zeit auch ein bisschen vergessen, also dass das Selbstlieben das Annehmen seiner selbst, dass das einfach ein fundamentaler Bestandteil ist, auf dem unser Leben gründet und auch unser Lieben dann gründen muss. Und von daher, wenn das in einem gesunden Maße wieder in den Fokus gerät, finde ich das eigentlich erstmal ganz gut. Mhm. Also da gibt es sicher auch Fehlformen und so, aber grundsätzlich ist das, glaube ich, eine wichtige Sache.
Mhm. Ja, ich in dem Gespräch ging es ein bisschen so drum und ich wusste dann auch keine Antwort drauf, aber so, dass Liebe ja immer ein Gegenüber hat und ich bin mir ja selbst kein Gegenüber. Also Gott ist dreifaltig, deswegen gibt es ein Gegenüber, deswegen kann Gott in sich Liebe sein. Mhm. Aber ich, also dass mir, wenn ich mich liebe, mir das Gegenüber irgendwie fehlt. Deswegen war so dieses Wort Selbstliebe, haben wir so drüber gesprochen. Mhm. Ich wusste dann auch nicht genau so, ja, irgendwie kann ich es nachvollziehen.
Gut, man kann natürlich schon, das finde ich das interessant, bei uns Menschen, und ich glaube auch wirklich nur wir Menschen, anders als die Tiere sind, ja, da muss man immer vorsichtig sein, ob das so stimmt. Also da gibt es wahrscheinlich Graubereiche, aber zumindest jetzt mal im Vergleich zu einer Tüpfelhyäne oder so etwas, würde ich auf jeden Fall schon behaupten. Also da würde ich behaupten.
Was für eine Hyäne?
Eine Tüpfelhyäne.
Was ist eine Tüpfelhyäne?
Das ist eine ganz besondere Art von Hyäne. Mein neues Lieblingstier, Stefanie.
Willst du dein Tier wechseln? Hat die einfach Tüpfel? Oder was ist denn?
Ich glaube,
ist das Fell einfach?
Ich glaube, irgendwie sowas.
Eine Aussage über das Fell?
Ja.
Ah.
Ja.
Okay, also eine Tüpfelhyäne.
Genau.
Ich werde es nachher googeln.
Moment, jetzt bin ich vom Weg abgekommen. Ich muss kurz zurückschrauben.
Sich selbst lieben, eine Tüpfelhyäne. Man muss differenzieren,
das muss man auch erstmal zusammenbringen. Also genau, was ich sagen wollte, dass anders als die Tüpfelhyäne, der Mensch nämlich die Fähigkeit hat, sich selber zum Gegenstand zu machen. Also das ist vielleicht, also ist Teil unseres Bewusstseins, dass wir eben nicht nur Subjekt sind, sondern dass wir aufgrund unserer, klassisch würde man sagen, wahrscheinlich Geistbegabung, unserer Beseelung, dass wir tatsächlich uns über uns selber Gedanken machen können. Und quasi in diesem Akt macht das Subjekt sich selber zum Objekt. Und das kann die Tüpfelhyäne nicht. Ne? Mhm. Wie gesagt, vielleicht bei manchen Primaten oder so, das kann alles sein, dass das in Graustufen vorkommt. Aber das ist eine einzigartige Fähigkeit von uns Menschen. Und wenn wir uns selber zum Gegenstand, zum Objekt machen können, dann können wir vielleicht schon überprüfen oder zumindest ahnen, kann ich das wieder in eine Einheit zurückführen? Oder bleibt diese Subjekt-Objekt-Trennung, bleibt die bestehen, zementiert die sich, wird, oder multipliziert die sich vielleicht? Und das wäre dann sicher das problematisch. Ne?
Mhm. Okay, und jetzt, wenn es wirklich um das Lieben geht, also wenn ich jetzt das so theoretisch verstehe, dann geht es darum, jetzt auch, wenn ich meine Nächsten liebe oder die Menschen, die ich gerne habe, lieben will, würde das ja, also es würde das jetzt bedeuten, ich will sie in eine nähere Verbindung mit Gott bringen? Oder wie kann man das denn jetzt, wie wendet man das jetzt an?
Ja, jetzt applied machen wir das
jetzt mal. Have you met Jesus?
Ja, also es ist, ich finde es zumindest dann, also ich fände es schwierig, wenn man sofort sagt, okay, lieben bedeutet jetzt ja, das, dem anderen das Gute zu wollen, das Gute ist letztlich das höchste Gute zu wollen, das höchste Gut ist Gott, also muss ich dem anderen nur das, muss ich im Grunde mich einfach nur jetzt wie so ein Mormone oder sowas irgendwie in so einem schlecht geschnittenen Anzug in die Fußgängerzone stellen und den anderen die Bibel austeilen. Und schon liebe ich alle. Und ich glaube, das ist ein bisschen einfach zu platt, weil ich glaube, auch da muss man sich dann wieder fragen, apropos Maskierung und so weiter, was sind eigentlich meine echten Ziele? Mhm. Also ich glaube, das läuft irgendwie, es läuft letztlich verborgener. Ich versuche das jetzt mal anzuwenden, einfach aus meinem Alltag im Kloster. Ja. Ja? Also ich meine, wir sind da ein Haufen von Männern zwischen 26 und 84 Jahre alt.
Ja.
Aus Deutschland, aus Österreich, aus völlig verschiedenen sozialen Schichten und so weiter. Ja? Also wirklich eine völlige Diversität in diesem Kloster. Und es ist auch anders als eine Familie, ja, ein Kontext, in dem man irgendwie nicht reingeboren wird und sich das aussuchen kann, sondern ich bin da aus freien Stücken. Mhm. Ja? Und Teil dieses Lebens in so einem Kloster ist natürlich auch die Brüder, die ich mir nicht ausgesucht habe, die ein anderes Alter haben, die einen anderen Background haben, die andere kirchenpolitische Positionen verfolgen und so weiter, trotzdem zu lieben. Dazu soll auch das ganze Gemeinschaftsleben auch führen, weil ich ja letztlich, haben wir vorhin drüber gesprochen, Gott nur lieben kann, wenn ich auch die mir nahe sind, mein Umfeld, alles liebe. Und das fällt natürlich super schwer. Das ist klar. Denn dem anderen Gutes zu wollen, heißt ja irgendwie auch den anderen ja ernst zu nehmen, in dem wie er ist, auch wenn er völlig anders ist, ja. Und das ist super herausforderungsvoll. Und das ist natürlich auch ein Moment, zumindest erlebe ich das in meinen Beichten immer wieder, dass das ein Moment ist des Versagens, ja, wo das nicht klappt. Und sich dann nicht aus dem Trott bringen zu lassen. Und auch jetzt auch in so einem mitbrüderlichen Verhältnis geht es ja nicht unbedingt immer nur darum, jetzt explizit dem anderen Gott irgendwie nahe zu bringen.
Ja.
Sondern tatsächlich in den ganz, ich meine, wir sind ja keine Engel, sondern wir sind ganz basale Menschen mit eben auch menschlichen Bedürfnissen, eben auch körperlichen Bedürfnissen. Also da geht es teilweise ja um ganz basale Dinge. Also jetzt gerade ein Mitbruder ist krank, dass man dann halt sich darum kümmert, dass der sein Essen gebracht bekommt, dass jemand ihm die Kommunion bringt. Oder am Essenstisch den Salzstreuer rüberbringen, wenn man merkt, der andere, dem ist das nicht salzig genug. Oder solche Dinge. Mhm. Und ich glaube, über die Zeit verändert das tatsächlich dann etwas. Ne? Also deshalb, also mir wäre es halt so einfach zu sagen, wenn ich liebe den anderen, dann muss ich ihm sofort, im Grunde wie auf so einem Tablett oder wie mit so einem großen, schweren Buß, mit dem lieben Gott um die Ecke kommen. Denn in diesen kleinen Taten, vielleicht auch in den ganz, ganz normalen, alltäglichen Taten des Liebens, zeigt sich dann letztendlich was von dieser größeren Liebe.
Vielleicht könnte man sagen, dass das christliche Lieben eine Richtung hat, die nicht immer unbedingt explizit gemacht werden muss. Aber wie du jetzt das auch formuliert hast, es gibt ein letztes Ziel, also das letzte Gute. Das heißt, ich taste nicht willkürlich herum. Aber ich finde es tatsächlich auch, also ich finde es schon herausfordernd, weil ich finde etwas, das man ja am allerwenigsten, also ich am allerwenigsten möchte, ist, dass ich das Projekt von irgendeinem Christen werde. So. Also weißt du, ich meine so, damit meine ich dieses Ding von, ich werde jetzt ganz lieb zu dir sein, damit du Jesus kennenlernst.
Ja.
So, das ist so, hat was Instrumentalisierendes, genau, von Freundschaft oder Liebe. Und da finde ich, wird es für mich sehr heikel. Aber trotzdem ist Freundschaft zentral, dass wir Gott näher kommen. Also auch für mich selber. So, ich brauche das. Und gleichzeitig will ich nicht, dass es ein Projekt ist, sondern dass es um seiner selbst willen gut ist und aus freien Stücken entspringt und eben nicht, ich mache das jetzt, damit entweder ich so gut bin oder du Gott kennenlernst oder du dann das lässt, was ich will, dass du lässt. Es ist irgendwie, dieses Umzu ist dann irgendwie auch nicht so schön.
Mhm.
Aber ich finde es schwierig zu navigieren, weil natürlich ist man jetzt auch nicht ganz losgelöst von dem allen, wenn wir wieder auf das Beispiel zurückkommen von dem Freund von dir mit Alkohol. Natürlich hat man dann auch ein Ziel und man will, dass er das lässt und bleib nicht einfach statisch sitzen und ich liebe dich einfach so, weil du bist. Also es irgendwie finde ich es schon kompliziert, so wenn es dann so nitty-gritty, wie es dann konkret aussieht.
Also der Punkt mit dem Projekt finde ich interessant, weil genau, ich kann wahrscheinlich schon auch im Zwischenmenschlichen sagen, diese Person, die führe ich jetzt zu Christus.
Ja.
Das ist dann mein Projekt. Und man könnte, wahrscheinlich würde man auf den ersten Blick sagen, ja, das ist ja was Gutes. Ich will da mit dem anderen das Gute. Aber ich glaube, wenn man dann ein bisschen gründlich drüber nachdenkt, merkt man ja schon bei sich selber, warum mache ich denn das jetzt eigentlich? Will ich vielleicht dann selber mal vor Gott gut dastehen, so nach dem Motto, hey, den habe ich aber auf deine Seite gezogen. Oder will ich vor mir selber gut dastehen, boah, ich bin aber ein eifriger Christ oder irgend sowas. Oder will ich meinem Umfeld irgendwie gut gegenüberstehen? Also, ich glaube, das meinten wir vorhin auch mit dem Demaskieren. Ne? Ich glaube, da muss ich einfach dann sau vorsichtig sein, sind da nicht falsche Motive drin, falsche Intentionen, die eigentlich der Liebe sogar zuwiderlaufen. Und ich fand auch sehr schön, wie du das jetzt formuliert hast, dass es wahrscheinlich darum geht in der ganzen Geschichte, wir haben dieses letzte Ziel, Gott, was sich natürlich uns im Letzten entzieht. Ja, das kommt uns entgegen und so weiter. Gott kommt, streckt uns seine Hand, aber er entzieht sich natürlich auch immer wieder. Also es ist ja nicht so ein Ziel, was wir festhämmern können, ne? Sondern es ist wie so am Horizont ist dieser Zielpunkt, und dahin bewegt sich jetzt ein Strom, der ist aber breit. Das ist nicht nur ein kleiner, nicht nur so ein Faden, der dahin führt, sondern das ist ein breiter Strom. Und ich meine, diese ganzen alltäglichen Akte des Liebenwollens, solange die in dieser Richtung, in diesem breiten Strom auf dieses Ziel hinführen, ist alles gut. Und vielleicht noch ein Vorteil dieser Liebeskonzeption, ich glaube auch wirklich für den ganz basalen Alltag, Also sei es jetzt eben in so einer klösterlichen Gemeinschaft wie bei mir oder sei es auch wahrscheinlich in der Ehe oder in der Beziehung. Also zumindest aus einer Beziehung, da kann ich wenigstens mitreden, dass das entscheidend sein kann. Und zwar warum? Also dieses Verständnis von Liebe in dieser katholischen Tradition pocht ja darauf, dass es ein Akt des Willens ist und nicht der Gefühle. Die können dazukommen, aber das ist nicht das Wesentliche. Ne? Und ich glaube, das ist deswegen, finde ich auch motivierend, diese Form von Liebesverständnis, weil sie mir zeigt, es geht nicht um die Maximierung von tollen Gefühlen in einer Beziehung oder im Leben mit Gott in einer klösterlichen Gemeinschaft. Und es werden auch Phasen kommen, wo das trocken wird. Eine Mutter Teresa spricht davon, dass die meiste Zeit ihres Lebens war das eine geistige Trockenheit. Das hatte nichts mit Verliebtheitsgefühlen, ihre Beziehung zu Gott. Ne? Mhm. Und dass es dann trotzdem immer noch ein Akt meines Willens ist, Gott zu lieben. Mhm. Unabhängig von dieser Trockenheit. Und das in Treue durchzutragen. Und ich meine, solche Trockenheiten, die wird es geistig bei jedem Menschen geben, sei es verheiratet, nicht verheiratet. Das wird es auch einfach wirklich in der zwischenmenschlichen Beziehung immer wieder geben. Mit Freunden, aber auch in Liebesbeziehungen, dass sich so eine Trockenheit einstellt, wo man sich vielleicht nicht mehr viel zu sagen hat, wo man es sogar vielleicht unangenehm findet oder was auch immer. Mhm. Und dass wir aber nicht Sklaven solcher Gefühle sind, sondern dass wir uns durch unseren Verstand und unseren Willen wieder ausrichten können. Mhm. Und das finde ich einfach super tröstlich, ehrlich gesagt. Und hat mir persönlich in manchen Situationen von Trockenheit und vielleicht auch von Verunsicherung geholfen. Da Klarheit und irgendwie die Hand am Steuer auch zu halten, dass man nicht einfach sich dann durch den Sturm von Gefühlen oder so etwas oder so eine Trockenheit abbringen lässt von einem guten Ziel, was man eigentlich schon mal erkannt hat.
Ich glaube, das ist vor allem, also mein Eindruck ist, es ist in unserer Zeit sehr herausfordernd geworden oder das ist so etwas, was uns heute sehr schwer fällt. Ich glaube, die Tendenz, mein Eindruck ist, ich kann aus meinem eigenen Leben sprechen und auch was ich beobachte, ist, dass wir sehr schnell sind, Dinge dann abzubrechen, sobald es eben nicht mehr von dem Gefühl begleitet ist. Ich würde vielleicht vermuten, dass das sogar damit zu tun hat, dass wir oft die Gefühle eben als Maßstab für das Erkennen von Wahrheit verwenden. Also ich fühle es und deswegen ist es so, das ist mein subjektives Dings und wenn ich es halt nicht mehr fühle, dann lasse ich es halt und dann brechen wir das ab und gehen getrennte Wege und es kommt was Neues schon. Also so dieses Ausharren, ja, das ist etwas, das man wie so neu einüben muss fast. Aber du hast das Beispiel von Mutter Teresa gesagt, ich stelle es mir super schwierig vor, wenn du wirklich jahrelang das Gefühl gar nicht hast, dann dran zu bleiben, ist schon heftig, aber gleichzeitig stimmt diese heroischen Beispiele von Liebe, also wir kennen es von heiligen Geschichten ja wirklich zahlreich, ob es jetzt ist, jemanden, der krass verwundet ist, die Wunde zu versorgen oder jemanden, der vielleicht ganz schlecht riecht, zu umarmen oder was auch immer, so diese Geschichten, ich weiß gerade nicht die konkreten, aber so diese Überwindung zu schaffen, so ich fühle es in dem Sinne jetzt gerade nicht, es ist unangenehm, stinkt oder ekelt mich. Und dann so diese Liebe zu schaffen, weil das ist echt so ein Vorbild, wo ich mir denke, da bin ich noch nicht angelangt.
Ja, es bleibt auch eine dauernde Herausforderung, sicher. Mhm. Und ich meine, die Zahl zum Beispiel von Scheidungen, die kann man jetzt sicher nicht nur darauf zurückführen, dass die Leute heutzutage sich dann eher von Gefühlen leiten lassen. Aber es kann durchaus ja ein Faktor sein. Also dass diese Vorstellung von Liebe, die im Willen gründet, natürlich dann sich auch zeigt, ganz praktisch dabei, dass Menschen offensichtlich schneller bereit sind, auch bei veränderten Gefühlen und so weiter, dann Beziehungen wieder abzubrechen. Auch in Freundschaften, dass es da viel mehr Fluktuationen gibt als früher. Oder auch bei sowas, was ja viele auch in der Kirche beklagen, so diese Stabilität in Gruppen. Ne? Also was weiß ich, dass Opa Heinz der hat schon die silberne oder die goldene Nadel vom Kolpingverein, weil er 50 Jahre dabei ist. Also auch da diese Form von treuer Verbindlichkeit, auch wenn das alles nicht mehr besonders aufregend ist oder so, das nimmt natürlich ab. Es ist halt heute ein Projekt, irgendwie ein paar Monate und dann das nächste. Mhm. Da ist ja auch ganz viel Gutes drin. Ne? Also das soll jetzt nicht alles verdammt werden. Aber da könnte sich im Grunde auch eine Verschiebung in diesem Liebesverständnis halt zeigen. Mhm. Und es ist halt schon die Frage, am Ende des Lebens, worauf blickt man vielleicht froher und glücklicher zurück? Wenn man auch in Treue bestimmte Dinge langfristig durchgezogen hat oder wenn man durch den Sturm des Lebens sich von Projekt zu Projekt gehangelt hat? Aber das ist eine Frage, die wir wahrscheinlich nicht beantworten können. Das werden wir uns am Lebensende oder gegen Lebensende dann stellen müssen. Aber mein Verdacht ist, dass eigentlich das Leben, was in Treue zu diesem Willensakt des Lebens gelebt wird, am Ende das Glücklichere und Erfüllendere ist. Das wäre zumindest meine Hoffnung.
Ja.
Wir werden sehen.
Ich mache jetzt kurz eine kleine Klammer auf, die nicht extrem viel damit zu tun hat, aber schon etwas damit zu tun hat. Ich habe vor einiger Zeit eine Dokumentation gesehen, die hieß The Dating Project. Und eine Sache daran fand ich sehr spannend, also jetzt kurz Liebe auf romantische Liebe, kurzer Schwenk. Und in der Doku wurden einige Studenten befragt und wie sie so Dating leben und so. Und es wurde gefunden, dass die meisten von denen gesagt haben, mir fällt es leichter, auf einer Party irgendwie was mit wem zu haben, als wen bei nüchternem und klarem Verstand zu fragen, hey, gehen wir mal einen Kaffee trinken. Und ich fand das super interessant, kannte das auch irgendwie, also kann es nachvollziehen, dass wir scheinbar mir ist es eingefallen, weil du Unverbindlichkeit gesagt hast, dass wir scheinbar jetzt so in dieser Form von Begegnung uns mit Unverbindlichkeit viel wohler fühlen, wo es manchmal viel näher wird, als einfach zu sagen, also scheinbar empfinden wir es als viel verletzlicher zu sagen, hey, ich finde dich ganz sympathisch, können wir mal einen Kaffee trinken, ich würde dich gerne auf ein Date einladen. Und ja, und irgendwie finde ich interessant, was das auch über uns gerade aussagt. Und wenn ich über Liebe nachdenke, dann denke ich mir, genau diese Auslieferung und auch diesen Willen, vielleicht eine Absage zu bekommen oder verletzt es ist jetzt nicht eine masochistisches, ich lasse mich jetzt verletzen, aber so dieses, vielleicht wird es kurz unbequem für mich, aber dieses Risiko gehe ich ein und diese Verletzlichkeit und Sensibilität lasse ich zu, weil nur so kann ich wirklich eigentlich eine wahre Begegnung schaffen in Ehrlichkeit. Und mein Verdacht ist, dass es nicht nur in Freundschaften in Liebesbeziehungen herausfordernd ist, sondern auch in Freundschaften, nämlich dass wir uns schwer tun, uns in dieser Ehrlichkeit manchmal zu begegnen, zu sagen, der Punkt wäre jetzt für mich schwierig anzusprechen, ich traue mich das nicht, meistens weichen wir aus, aber eigentlich würden wir uns ehrlicher und in einer größeren Fülle begegnen, wenn wir es schaffen würden, diese Verwundbarkeit zuzulassen und dem anderen das zu offenbaren irgendwie. Und auch Gott, ich denke mir, wie viel Intimität mit Gott hätten wir mehr, wenn wir vor ihm diese Ehrlichkeit auch einüben könnten, anstatt so wieder bei den Masken, die Masken vorzuhalten und alles ist gut und ich zeige dir das alles gar nicht, was in mir vorgeht. Ja.
Und ich meine, im Christentum, am Kreuz, in der Passion, also wo Gott selber nackt von Nägeln durchbohrt, blutend, entstellt, gegeißelt und so weiter, im Grunde sich der Welt präsentiert, dabei eigentlich die Arme auseinanderreißt, die Welt umarmt, als Gestus des Liebens. Das ist ja eigentlich das Paradebeispiel, dass sich selbst der Absolute, der Höchste, der Vollkommene sich so verwundbar zeigt und dass das schon zum Lieben irgendwie dazugehört. Also es gibt ja eigentlich kaum mir ist zumindest nichts bekannt, keine großen Klassiker der Weltliteratur, in dem es um Liebe geht, in denen es nicht ebenso um Leid geht. Also das scheint zusammenzugehören. Jetzt könnte man wahrscheinlich eine ganze Episode anschließen um die Frage nach Theodizee. Also warum, wenn Gott die Welt liebt, warum gibt es dann Leid darin? Jetzt wollte ich gerade schon sagen, Projekt des Liebens, aber das haben wir gesagt, das wollen wir nicht. Also, also warum es denn dann in der Welt so viel Leid gibt? Und das scheint mit der Liebe nicht kompatibel zu sein. Aber wie gesagt, vermutlich kann es kein echtes Lieben geben ohne Leiden. Und das hat wahrscheinlich damit was zu tun, dass das einfach ein ambivalenter Prozess ist, sich zu offenbaren, wie man wirklich ist. Das hat was Befreiendes, was unglaublich schön ist, wenn ich das einem anderen mitteilen kann und dann auch erfahren kann, das wird mitgetragen und wird dann nicht niedergeknüppelt. Und doch ist es ja etwas, was uns immer wieder, oder was mir zumindest immer wieder so schwerfällt. Und wirklich auch in engsten Freundschaften, wo ich immer noch die Angst oder den Versuch unternehme, doch noch eine kleine Maske da reinzubauen und so weiter, weil ich, ja, und das ist wahrscheinlich eine, ich meine, wahrscheinlich würde die christliche Religion davon auch eine Verbindung herstellen zu sowas wie Erbsünde. Also das, ich meine, in der Genesis-Geschichte heißt es ja so schön, dass nach dem Sündenfall beginnen ja plötzlich die eigentlich nackten Stammeltern, beginnen sich zu schämen.
Ja.
Und dann ist es ist ja fast rührend eigentlich, wie das geschrieben ist, dass dann Gott, ich weiß gar nicht aus was, näht ja dann irgendwie einen Schutz, dass die Menschen ihre Scham bedecken können. Und das könnte ein Ausdruck dafür sein, dass da in diesem, durch etwas, was im Verhältnis zu Gott passiert ist, durch eine Entscheidung, die die Stammeltern da getroffen haben, sich grundsätzlich nicht nur unser Verhältnis zu Gott verändert hat, sondern eben auch zu uns selber. Also dass damit in die Welt Einzug gehalten hat, eine Art Angst um uns selbst, vor uns selbst vielleicht auch, die es uns eben so schwer macht, anderen gegenüber, aber eben auch uns selber und Gott gegenüber, wirklich die letzte Maske irgendwie fallen zu lassen. Also das ist wahrscheinlich eine Dramatik, die mit dem Menschsein gegeben ist und die zum Leben dazugehört. Und zum Lieben halt dazugehört. Also ich glaube, ohne Leid ohne und Lieben ohne Leid, das gibt es nicht.
Ja, das ist richtig schön. Ich finde auch die Verbindung gerade so rührend, zu denken, wir hatten jetzt diese Definition von Liebe, dem anderen das Gute wollen. Und im Letzten, wenn ich auch an den Himmel denke oder was diese letzte Gottesschau auch ist, so ich werde ihn ganz sehen, wie er ist, aber ich werde durch und durch erkannt sein. So. Und das ist auch irgendwie präsent in der Liebe zu anderen Menschen. Wann fühle ich mich am meisten geliebt, wenn jemand mich erkennt in meinem Wesen, so wie ich bin? Und du hast es auch gerade gesagt, so wir wollen eigentlich, also ohne diese Masken gesehen sein, im Sinne von, da sieht dich wer, wie du bist und nicht die Performance, die du aufrechterhalten musst, damit du angenommen bleibst. Und bei Gott ist es so und da lernen wir das irgendwie. Und mein Eindruck ist aus meinem eigenen Leben, desto mehr ich das da einübe und lerne von ihm her, desto mehr schwappt es irgendwie über in mein restliches Leben. Natürlich mit Hürden und Schwierigkeiten, aber im Letzten schon. Ja.
Genau, dass wir an seinem Lieben, das eben ein Leiden beinhaltet am Kreuz und so weiter, dass wir es immer besser und mehr schaffen, das in unser Leben zu übertragen. Und das ist halt etwas, was nicht von jetzt auf gleich irgendwie geschehen kann, ne? Sondern das macht die Anstrengung halt auch aus. Und das, weil es eine Geschichte des Scheiterns auch immer ist mit diesem Anspruch. Aber dass wir halt immer wieder weitermachen, um dadurch das, was die Tradition einfach eine Gewohnheit, einen guten Habitus uns angewöhnen, auch des Liebens. Also dass uns das im Grunde zu einer Art, durch immer wieder das Versuchen und Bemühen, eigentlich zu einer Art Gewohnheit wird. Sodass wir im Einzelfall auch gar nicht mehr groß darüber nachdenken, wie müsste ich denn jetzt jemanden lieben oder was bedeutet das, sondern dass wir wirklich, dass uns das in Fleisch und Blut gewissermaßen langsam, Step by Step übergehen. Und es gibt ja, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber mir begegnen ganz selten Menschen, und da kann ich mich fürchterlich bei täuschen, aber wo ich intuitiv irgendwie das Gefühl habe, da ist fast jede Pore auch des Leibes ist irgendwie liebend. Und das ist zutiefst beeindruckend und eigentlich unerklärlich und so, aber es gibt manche Menschen, da habe ich zumindest den Eindruck, boah, da ist dieser Prozess wirklich noch nicht vollkommen, ne? Aber zumindest, wenn ich das mit mir selber vergleiche, einige Etagen drüber.
Voll, mich rührt das immer voll zu Tränen. Frater Xaver, wir sind schon am Ende. Kannst du es glauben?
Unglaublich. Nein. Wirklich?
Ja. Nächste Folge müssen wir dann über die Theodizee-Frage sprechen.
Ja, das ist gut.
Und wenn ihr mehr vom Frater Xaver hören wollt, dann kann ich euch sagst du Podcast zu deiner Stings?
Ja.
Dann könnt ihr seinen Podcast unter dem Namen Catalystic finden. Wir verlinken es auch überall, wo Dinge verlinkt werden können. Und da sprichst du über so theologische Fragen, oder?
Genau, und eigentlich immer aus der Perspektive von Thomas von Aquin. Möglichst auch immer mit angewandten Beispielen, sodass es irgendwie verständlich ist, aber doch, dass man auch ein bisschen Futter fürs Hirn bekommt.
Cool. Und wenn ihr in seiner Wohngemeinschaft eintreten wollt, dann kommt ins Unterscheidungswochenenden.
Genau, herzlich willkommen zum interessanten Wochenende für den Dominikanerorden.
Super, danke, Frau Dr. Xaver.
Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Danke.